Ja, vielen Dank für die Einladung zu der Tagung. Ich tue mich ein bisschen schwer, den Bogen zu finden zwischen dem, was Herr Distelmeier über die Digital Humanities gesagt hat, zur heilen Welt, ne? der analogen Humanities, nicht? Da ist ja Archivierung ist da gar kein Problem, nicht? Alles ist vorhanden und viele Leute beschäftigen sich damit, nicht? Also das ist etwas altvordern. Auch das langsame Medium Literatur spielt eine Rolle. Ich habe mein Thema ein bisschen eingegrenzt. Eigenheime, Hauskonzepte in Thomas Bernhards Roman Korrektur. Nicht? Also ich habe das so ein bisschen eingegrenzt. Ich glaube, ich kann das auch plausibel machen, warum das so ist. Das wird man im Laufe des Vortrags gut sehen. Und es gibt auch eine ganze Reihe von Anschlüssen an das, was bisher gesagt worden ist. Und das Schöne an dem Thema ist auch, dass man mit einer biografischen Konstellation beginnen kann. Und der Ausgangspunkt dieses Themas ist Thomas Bernhards Rolle als Hausautor des Surkamp-Verlages, der bis heute noch auf seiner Internetseite mit dem Unselt-Zitat wirbt, der Verlag publiziere keine Bücher, sondern Autoren. 1972, also just zur Entstehungszeit des Romans Korrektur, hatte der amerikanische Literaturkritiker George Steiner den Ausdruck von der Surkamp-Kultur geprägt, der die Sonderstellung des Verlags im bundesrepublikanischen Literaturbetrieb legitimierte und sofort zum festen Bestandteil der Selbstinszenierung des Verlags gehörte. Damit wurde aber auch die Frage nach der Verteilung der Anteile dieses so akkumulierten symbolischen Kapitals zwischen dem Verlag und seinen Autoren akut. Und vor diesem Hintergrund muss man auch die heikle Beziehung zwischen dem Verlagspatriarchen Siegfried Unselt und dem eigenwilligen Autor Thomas Bernhard betrachten. Die Arbeit am Mythos des Verlagshauses hat Bernhard mit einer eigenen Hauspolitik beantwortet, durch die er das symbolische Kapital geschickt mit dem ökonomischen zu verbinden gewusst hat. Thomas Bernhard hat in der Zeit seines literarischen Durchbruchs zwischen Mitte 1960er und bis Mitte der 1970er Jahre mehrere Anwesen und Wohnungen erworben, für deren Ankauf er beträchtliche Kredite vom Verleger Unselt verlangt und meistens auch erhalten hat. Die Bilanzierung dieser Kredite führte in der mittlerweile publizierten Korrespondenz zwischen Verleger und Autor zu permanenten Auseinandersetzungen, die von Bernhard noch zugespitzt wurden, indem er aus dem Zyklus von Schulden und Tilgungen ausbrach und die Abgabe von Manuskripten durch nicht nur zeitlich hinausschob, sondern ihren mutmaßlichen Wert durch Verrechnung mit anderen Projekten und potenziellen Einnahmen, also Lizenzen und Filmrechten und Ähnlichem, noch in die Höhe trieb. Die mehr als dreijährige Entstehungs- und Publikationsgeschichte des Romans Korrektur beginnt im Frühjahr 1972 mit einer vagen Ankündigung des Vorhabens gegenüber Unselt. Wenig später folgen dann Forderungen nach einer Abschlagszahlung von damals 40.000 D-Mark auf, Zitat, neue Werke, die Bernhard zusammen mit anderen Zahlungen in seinen Immobilienbesitz investierte. Er erwirbt ein altes Bauerngehöft im österreichischen Gemunden, erweitert das bereits ebenfalls durch ein früheres Verlagsdarlehen finanzierte Anwesen in Ohlsdorf und kauft schließlich Ende 1972 einen Absatz an einem Waldrand gelegenes Haus in Ottnang. Alle diese Liegenschaften werden von ihm selbst mit Hilfe ortsansässiger Handwerker renoviert und eingerichtet, wobei ein asketischer Stil dominiert. Nach außen hin inszeniert sich Bernhard dabei als gewöhnlicher, autarker Bauer. Er hat also am Traktor dieses Schild, das habe ich da mal reingestellt, in der Mitte stehen, Thomas Bernhard, Vulgo, Bauer zu Natal. Dazu passen auch dann noch die notorischen Klagen der wenigen Gäste aus dem hochkulturellen Milieu über den abweisenden Empfang in seinen Häusern. Vermutlich hätten sich Bernhards Hauspläne nicht in dem Umfang umsetzen lassen, wenn er in dieser Phase des Häusersammelns nicht in seinem Ohlsdorfer Nachbarn Karl Ignaz Hennetmeier einen ebenbürtigen Kompagnon gehabt hätte. Denn Hennetmeier war von Beruf Immobilienmakler, wobei der Austriazismus für diesen Beruf die Sache wunderbar trifft, denn der Immobilienmakler ist dort ein Realitätenvermittler. Hennetmeier hat sich jedoch nicht nur als durchtriebener Ratgeber für den Häuserkauf betätigt, er hat sich auch als der Eckermann eines großen Dichters verstanden und über die Zeit des intensiven Austausches mit Bernhard im Jahr 1972 ein Tagebuch geführt, das erst ein Jahrzehnt nach Bernhards Tod veröffentlicht worden ist. Also neben diesem Bildband von Wieland Schmid und dem mittlerweile publizierten Verlagskorrespondenz mit Unseld ist das Tagebuch von Hennetmeyer unter dem Titel Ein Jahr mit Thomas Bernhard, also die dritte maßgebliche biografische Quelle für Bernhards Häuserpassion. In der Bernhard-Forschung begeht man Hennetmeyers Aufzeichnung mit Vorbehalten, also sehr vergnüglich zu lesen. Für die Entstehung des Romans Korrektur gibt es da eine ganze Reihe aufschlussreicher Passagen. So spricht Bernhard bereits Anfang 1972, also noch vor der Ankündigung des Romans, gegenüber Unseld über das fertige Gerüst, nicht um darum geht es mir, um dieses Gerüst in diesem Roman, das erst Jahre später erscheinenden Romans überhaupt fällt in diesem und in anderen Gesprächen zum Roman sofort die Baumetaphorik auf. Der Kunsthistoriker Wieland Schmied, der selbst länger zum engeren Freundeskreis Bernhards gehört hatte, hat in einem Essay mit Blick auf die hier skizzierte biografische Konstellation vom Hausenthusiasmus Bernhards gesprochen, die ihn ein Jahrzehnt lang bestimmt habe. Mit Blick auf die Transformationen des Themas in das Werk hinein, für die der Roman Korrektur nur ein, meines Erachtens aber das ergiebigste Fallbeispiel darstellt, also das kann man noch weiter treiben an Romanen wie Amras, Auslöschung oder eben das Kalkwerk, würde ich da etwas schärfer formulieren und anstelle von Hausenthusiasmus von Hausobsessionen sprechen. Schmied hat die Vermutung geäußert, das Schuldenmachen und Häuser kaufen sei für Bernhard seinerzeit zu einem bewährten Mittel geworden, um sich unter Schreibdruck zu setzen. Jedoch unterschätzt eine eher eindimensionale Kompensationsvorstellung die Komplexität der Herstellung von Schreibsituationen. Bernhard stand hier womöglich vor einem vergleichbaren Dilemma wie vor ihm Franz Kafka. Dessen literarische Architekturvorstellungen kulminieren, wie Gerhard Neumann vor einiger Zeit mal gezeigt hat, in einem Konzept von Lebensarchitektur bzw. einem Bauplan, also mit Baubestandteilen von Türen, Fenstern, Brücken und Ähnlichem, für den sich da immer doch nirgends ein passender Bauort finden ließ. Diesem diskreten Eingeständnis von Unbehaustheit als Bedingung für literarischer Produktivität widersetzt sich Bernhard mit einer emphatischen Verteidigung häuslicher Einkapselung. So in einem auf Interviews beruhenden autobiografischen Text von 1971, also zu Beginn der Phase des Häusersammels. Mein Haus ist eigentlich auch ein riesiger Kerker. Ich habe das sehr gern, möglichst kahle Wände, es ist kahl und kalt. Das wirkt sich auf meine Arbeit sehr gut aus. Die Bücher oder was ich schreibe, sind wie das, worin ich hause. Manchmal kommt mir vor, dass die einzelnen Kapitel in einem Buch sowie einzelne Räume in diesem Haus sind. Die Wände leben, die Seiten sind wie Wände und das genügt. Man muss sie nur intensiv anschauen. Wenn man eine weiße Wand anschaut, stellt man fest, dass sie ja nicht weiß, nicht kahl ist. Wenn man lange allein ist, sich an das Alleinsein gewöhnt, im Alleinsein geschult ist, entdeckt man überall dort, wo für den normalen Menschen nichts ist, immer mehr. An einer Wand entdeckt man Risse, kleine Sprünge, Unebenheiten, Ungeziefer. Es ist eine ungeheure Bewegung an den Wänden. Tatsächlich gleichen Wände und Buchseiten sich vollkommen. Nicht? Also an diesem Zitat kann man so die Nähe, aber auch die Unterscheidung vielleicht zu so einer Schreibsituation wie Kafka ganz gut festmachen. Denn Kafkas provisorischer Schreibort nicht, war an der Schwelle am Fenster. Nicht? Das schlägt sich noch im Urteil nieder. Nicht? Georg Bendemann sitzt am Fenster und schreibt. Nicht, wohingegen ja, Thomas Bernhard hier sowas wie eine fensterlose Monade so konstruiert ein Stück weit. Ne? Also in gewisser Hinsicht ward diese auf die privilegierte Innenperspektive beschränkte Metapher vom Haus als Buch noch den Bezug zur überkommenen rhetorischen Memoria-Metapher des Hauses, da haben wir schon mal drüber gehört heute, gestern. Indem der Redner die Räume abschreitet, um sich anhand der dortigen Gegenstände und Bilder seine Rede zu versichern. Aber offenkundig interessiert sich der hausende Autor Bernhard weniger für die Ordnung einer Geschichte, sondern mehr für die Reste und Einzelheiten, von denen sich eben diese Ordnungsgebilde ablösen. Im Kontext des Romans Korrektur, zu dem ich nun übergehe, hat Bernhard diese Hauspoetik noch etwas offensiver formuliert, indem er sich als, Zitat, Geschichtenzerstörer bezeichnet hat, was andererseits als konsequent durchgeführtes poetologisches Projekt zur wohlkalkulierten ästhetischen Virtuosität des Romans beiträgt. In meiner Arbeit, so lautet das aus der Entstehungszeit des Romans stammende, notorische, berüchtigte Notat Bernhards, das nun leider nicht auf die Hausmetaphorik rekurriert, aber man kann sich gut den auf die Wände starrenden Bernhard dabei vorstellen. In meiner Arbeit, wenn sich irgendwo Anzeichen einer Geschichte bilden oder wenn ich nur von Ferne irgendwo hinter einem Prosahügel die Andeutung einer Geschichte auftauchen sehe, schieße ich sie ab. Es ist auch mit den Sätzen so, ich hätte fast die Lust, ganze Sätze, die sich möglicherweise bilden könnten, schon im Vorhinein abzutöten. Eine entsprechende feindselige Stimmung provoziert schon das absatzlose, nur durch zwei Kapitelüberschriften durchbrochene Textbild des 300-seitigen Romans, der jedem, der sich ihm naht, als unzugänglicher, kolossaler Block erscheinen muss und darin auf die abschreckende, in einem Fall sogar tödliche Wirkung der Betrachtung des im Zentrum des Romans stehenden Bauwerks vorausdeutet. Wie kaum ein anderes Werk Bernhards entzieht sich dann das manieristische Verfahren in Korrektur dem Prinzip epischen Erzählens. Zu den Stolpersteinen der Lektüre gehören Brüche und blinde Erzählelemente auf der Handlungsebene, die Bernhards Desinteresse an kohärenter und realistischer Narration erkennen lassen. Den Gang der Handlung dominiert stattdessen der Rhythmus von Wiederholungen, Redundanzen und Variationen in überlangen, schraubenartig bohrenden Satzperioden. Aus diesen verschachtelten Satzbaukunstwerken heraus entsteht im Roman dann doch ein vielschichtiges Geflecht semantischer Felder und oppositioneller Bildbereiche, wobei wiederum die Figur des Erzählers und des Protagonisten häufig nur als ineinandergreifende Aspekte ein und desselben imaginären Bewusstseins erscheinen. Fügt man die Versatzstücke der Geschichte zusammen, dann hat sie ihren mysteriösen Fluchtpunkt in einem bizarren Bauwerk, einem Wohnkegel, den der in Cambridge lebende und arbeitende aus Österreich stammende Reuthammer inmitten der Einöde des österreichischen Kobern-Außerwaldes für seine geliebte Schwester errichtet hat. Als diese das unter immensen Kostenaufwand erstandene Bauwerk erblickt, erkrankt sie und stirbt bald darauf. Nicht? Also der Bauzeit beträgt 6 Jahre. Nicht? Der Kostenaufwand ist immens, da komme ich gleich mal drauf zu sprechen. Also das ist ein österreichischer Bill Gates. Ja? Das ist so ähnlich, sowas Ähnliches. Nach ihrer Beerdigung erhängt sich Reuthammer auf einer Lichtung. Mit diesem bedeutungsschweren Wort endet auch der Roman. Vergegenwärtigt werden diese Ereignisse in der Rückschau aus der Perspektive eines namentlich ungenannten Ich-Erzählers, einem Mathematiker und engen Freund Reuthammers seit Kindertagen. Ihm fällt der schriftliche Nachlass Reuthammers mit Aufzeichnungen zum Bauwerk und zu seiner Familie zu. Aus diesem Grund begibt sich der Erzähler in das wie Reuthammers Wohnkegel an unzugänglicher Stelle errichtete Haus des Tierpräparators Höller, in dessen Dachkammer Reuthammer zuletzt gelebt hat und sein in der Nähe entstandenes Bauprojekt geplant und beaufsichtigt hatte. Dort unternimmt der Erzähler den Versuch, die chaotischen Papiere mit Aufzeichnungen zum Bau und zu Reuthammers Geschichte seiner Familie, dem Haus Altensam, zu ordnen. Während im ersten Teil des Romans unter dem Titel »Die höllische Dachkammer« der Erzähler sein Verhältnis zu Reuthammer und dessen Baupläne sowie dessen Denkweise, aber auch beider Beziehung zum Gastgeber Höller schildert, präsentiert der zweite Teil unter dem Titel Sichten und Ordnen im Wesentlichen Auszüge aus Reuthammers Aufzeichnungen, all dies allerdings nur in indirekter Wiedergabe des Erzählers, was zu den für Bernhards Prosastil typischen exzessiven Gebrauch von Inquit-Formeln führt. Der Titel Korrektur bezieht sich auf das neben dem Hausmotiv zweite zentrale Motiv der Schrift und auf Reuthammers nach der Vollendung des Bauwerks und dem Tod der Schwester begonnene Abhandlung über die vertrackte familiäre Beziehungsgeschichte, die aber nur fragmentarisch im Studium permanenter Korrekturversionen vorhanden ist. Aus dieser Handlungsskizze dürfte deutlich geworden sein, dass im Roman die Hausthematik doppelt besetzt ist. Neben dem Bau des futuristischen Wohnhauses geht es mit dem Haus Altensam auch um eine symbolische Dimension des Hauses und damit um die im Roman selbst sogenannte Herkunftsgeschichte. Also es geht nicht nur um diese materielle, sondern auch um die immaterielle Dimension des Hauses als Dispositiv. Innerhalb des Oeuvres Bernhard wird damit, und damit um die Herkunftsgeschichte immer des Romans Bernhards, wird mit dieser Herkunftsgeschichte in der Regel die Auseinandersetzung mit dem Mythos der Habsburger Dynastie oder eben mit einem Königsreich, Königshaus und dessen fatale Folgen fortwirken, als nationale mentale Disposition verbunden. Ich möchte diesen Punkt der Herkunftsgeschichte etwas anders perspektivieren und danach fragen, in welchem Verhältnis diese Haussymbolik im Roman zu dem von Nashim Ghambari entwickelten Ansatz einer Literaturgeschichte des Hauses steht. Ghambaris Studie von 2011 ist die einzige größere Studie in den Literaturwissenschaften zur Hausthematik. Sie entwickelt ihre These von Fortwirken der, Zitat, listenreichen Institution des Hauses nach seinem Ende als juristische Einheit im Anschluss an Lévi-Strauss sozialanthropologische Studien über die durch Filiation und Allianzen sich erhaltenden Häusergesellschaften. Und sie hat an einer Auswahl an realistischen Romanen des 19. und 20. Jahrhunderts verschiedene Operationen der Perpetuierung des Hauses erörtert, so die Adoption, das Schenken sowie das Stiften von Ehen. Nun kann man in Bernhards Korrektur noch deutliche Reminiszenzen an die Wirkungsmacht dieses stratifikatorischen Gesellschaftsmusters wiederfinden, unter anderem darin, dass Reuthammer sich mit seiner Abrechnungsschrift über das Haus mit dem sinnfälligen Namen Altensam beschäftigt, aber auch daran scheitert und Selbstmord begeht. In gewisser Hinsicht lässt sich auch die für das Romangefüge und das Bauprojekt wichtige, enge geschwisterliche Beziehung zwischen Reuthammer und seiner Schwester nicht allein als Inzestmotiv deuten, sondern als Verweis auf ein Motiv häuslicher Allianzbildung, das in einer Reihe von Häuserromanen eine wichtige Rolle spielt, so in Gustav Freitags Soll ihn haben und eben auch noch in Thomas Manns Buddenbrock, nämlich also die Figur der Toni Buddenbrock. Auf diese, auf andere relevante Intertexte dieses Bruder-Schwester-Motivs bei Bernhard komme ich nochmal zurück. Allerdings greift Bernhard diese in der Literatur des Bürgertums scheinbar adaptierten sozialanthropologischen Konfigurationen nur auf, um sie dann im Zustand fortgeschrittener Depravation vorzuführen. Überhaupt, das wäre vielleicht gegenüber der Studie von Ghambari einzuwenden, reproduzieren die literarischen Modelle ja nicht nur die auf das Haus fokussierte Sprache der Verwandtschaft, sie weisen zugleich auf Verweigerungen und Einsprüche gegenüber der von ihr vertretenen und verpflichtenden Hausordnung hin. Dissidente Energien entstehen dabei vor allem in kritischen Phasen der Erb- und Machtübertragung, die von den Söhnen in den Häuserromanen als Bemächtigung, Bedrohung oder eben auch als Diskriminierung erfahren wird, mit Ausnahme vielleicht von Gustav Freitags Soll ihn haben, da spielt das nicht so eine Rolle. Aber Erben ist generell in den Romanen von Thomas Bernhard, spielt in den Romanen von Thomas Bernhard eine große Rolle. Aus Reuthammers Aufzeichnung geht hervor, dass bereits der Vater mit der Verpflichtung, den umfangreichen Familienbesitz zu bewahren, überfordert war. Er hatte nach dem Scheitern einer ersten standesgemäßen, aber kinderlos gebliebenen Ehe die Tochter eines Fleischhauers geheiratet. Mit ihr hatte er, so heißt es, Zitat, nur aus dem kalt kalkulierten Nachfolgegedanken heraus, Zitat Ende, 4 Kinder gezeugt, die sich dann zwischen einer herrischen Mutter und einem verschlossenen Vater aufteilen mussten. Als Zweitgeborener hatte sich Reuthammer der dumpfen häuslichen Atmosphäre durch ein naturwissenschaftliches Studium und anschließende Karriere in Cambridge aber nur scheinbar entzogen, denn noch durch seine Forschungen ziehen sich Spuren des Aufbegehrens gegen die durch die genealogische Ordnung verursachten Missachtungen und Demütigungen. Reuthammer war Genetiker mit dem Spezialgebiet der Erbveränderungen an Pflanzen durch die sogenannte Allopolyploidie, bei der es durch die Kreuzung verschiedener Chromosomensätze zu Bastardbildungen kommt. kurze Fußnote, man könnte die Inzestfantasien Reuthammers mit seiner Schwester aus dieser Allopolyploidie heraus ableiten, denn es geht dabei, stark vereinfacht, darum, dass bei Pflanzen mit hinreichend verschiedenen Chromosomen der Elternarten die jeweils doppelt vorhandenen Chromosomen des Vaters und der Mutter sich wieder paaren können. Die fruchtbaren Nachkommen gelten dann in der Pflanzenforschung als stabile Bastardbildungen. Diese Verschlüsselung passt gut zu Bernhards Literarisierungsverfahren, zumal wenn es um das Thema Sexualität geht. Jedenfalls mischt sich Reuthammers Forschungstätigkeit mit der Selbstimagination einer Bastardexistenz und als eigentlich illegitimer Spross des Hauses Altensahn. Damit koppelt Bernhard seine Romanfigur an einen für die Kultur der Moderne wichtigen Rebellen- und Außenseitertypus an, der die aus seiner genealogischen Position resultierenden Diskriminierungen in produktive Antriebskräfte umzuwandeln weiß. Es ist diesem Übrigen eine Denk- und Handlungsfigur, die im Mittelpunkt von Sloterdijks jüngstem Buch über die schrecklichen Kinder der Neuzeit steht. Allerdings hat Sloterdijk dann doch durch den ihm eigenen, wie soll man sagen, autorialen oder patriarchalen Gestus das Thema, wie ich meine, ein Stück weit auch verschenkt. Ich meine aber, dass gerade diese Bastardmotiv ein Ansatz wäre, um die Rückseite der Hausgesellschaften und Hauskulturen in den Blick zu bekommen und damit den Niedergang des Hauses noch etwas konkreter zu verfolgen, als Ganbari dies in ihrer Studie getan hat. Im Roman erhält Reuthammer die Möglichkeit zur Entfaltung seines kreativ-destruktiven, dekonstruktiven Potenzials, gerade dadurch, dass der zu Lebzeiten gescheiterte Vater unvermutet und gegen die Erbfolge gerade ihn, den abtrünnigen Sohn, testamentarisch durch Schenkung als Alleinerbe des Hauses eingesetzt hatte. Über seinen Tod hinaus beansprucht der Vater auf diese Weise den frei gewordenen symbolischen Platz für sich und überlässt mit der Intronisation eines in seinen Augen filiationsuntauglichen Sohnes die endgültige Herkunfts- und Hausvernichtung seinen Nachkommen. Reuthammer, der filiationsunwillige Sohn, vollzieht diese Vernichtung dann aber in demonstrativer Form, indem er den Großteil des ererbten Vermögens für die sechsjährige Planung und Durchführung eines, Zitats, Bauwerk als Kunstwerk, Zitat Ende, für die ebenfalls von der Familie missachtete Schwester verbraucht oder vielmehr verschwendet. Nicht? Den Rest des Vermögens, Familienvermögen heißt es im Roman, vermacht er nach seinem Tod den Strafentlassenen aus den Strafanstalten. Die Verausgabung des Vermögens durch eine besondere künstlerische, in diesem Fall architektonische Leistung, korrespondiert mit dem Absterben des bürgerlichen Hauses. Womöglich kann man in dieser ästhetischen Opposition eine Bernhardsche Wunschvorstellung vermuten. Allerdings verläuft die ästhetische Opposition nicht nur über eine symbolische architektonische Provokation des überkommenen Hauses in seiner materiellen wie immateriellen Bedeutung, sondern auch über die Entgegensetzung von Schreiben und Architektur, mit der zumindest im Roman der inferiore Status der Architektur im System kultureller Ausdrucksformen aufgehoben wird. Wir mögen, so lautet der zentrale Satz in Reuthammers Aufzeichnungen, in dem die Hausobsessionen des Autors Bernhards durchschwimmern, wir mögen eine philosophische, wir mögen eine schriftstellerische Arbeit vollenden, die die epochenmachendste und die wichtigste überhaupt ist, wir haben nicht die höchste Befriedigung, nicht die Befriedigung, die wir haben, wenn uns ein Bauwerk gelungen ist, noch dazu ein Bauwerk, das noch niemand vor uns gebaut hat. Nicht in der Schrift, sondern in der Vergegenständlichung eines Bauwerks ist die gelungene Materialisation einer Denkform zu finden. Innerhalb des spröden Handlungsgefüges des Romans erweist sich für Reuthammer offenbar die Arbeit an der Denkschrift über das Haus Altensahn als unzulänglich gegenüber einem bereits vollendeten, alle Bautraditionen hinter sich lassenden Bauwerk, wobei sicher nicht diese Einsicht ein Grund für den Selbstmord Reuthammers darstellt, sondern das Gewahrwerden der prekären Beziehung zur Schwester und ihr Zurückschrecken vor der monströsen architektonischen Fantasie ihres Bruders. Man kann das Scheitern des Protagonisten aber auch noch in eine andere Richtung deuten, und zwar als eine über den inneren Romankontext hinausreichende Hommage oder, wenn man mit den für Bernhards Werk typischen Paradoxien argumentiert, eine Parodie als Hommage auf ein Hausprojekt, das gerade nicht im imaginären Raum der Schrift und der Literatur verblieben, sondern tatsächlich als reales Bauwerk durchgesetzt worden ist. Bevor ich also auf diese fiktive Architektur im Roman eingehe, füge ich an dieser Stelle meine Ausführungen einen Exkurs ein, und zwar zum wichtigsten Anspielungshorizont, zum wichtigsten intertextuellen Bezugrahmen des Romans. Das ist Leben und Werk des Philosophen Ludwig Wittgensteins. Bernhard hat die Reuthammer-Figur mit zahlreichen Biografismen des österreichischen Sprachphilosophen ausstaffiert, allerdings ohne aus ihm ein Wittgenstein-Imitat zu machen. An einer Stelle wird diese Allusion im Roman sogar explizit gemacht, denn zu den vom Erzähler aufgelisteten bevorzugten Lektüren Reuthammers gehört auch Wittgenstein, Zitat, weil er in ihm sich selbst zu erkennen glaubte, Zitat Ende. Wie Bernhards Romanfigur studierte und arbeitete Ludwig Wittgenstein mit Unterbrechungen in Cambridge am Trinity College, war sein Förderer Bertrand Russell. Er lebte zeitweise abgeschieden in einer Waldhütte in Norwegen, die zweifellos als Vorlage für das höllische Haus mit der ominösen Dachkammer dienen kann. Wittgenstein stammt aus einer der reichsten Familien des Landes. Sein Vater Karl Wittgenstein war ein einflussreicher Stahlindustrieller. Die Familie führte um die Jahrhundertwende einen Salon, in dem Künstler der Wiener Sezession verkehrten. Es gibt ein berühmtes Porträt der Schwester Ludwigs, Margarete, von Gustav Klimt. Nach innen führte der Patriarch ein strenges Regiment. Von den 8 Geschwistern Ludwigs begingen 2 ältere Brüder Selbstmord. Einer blieb in den USA verschollen. Die Brüder hatten sich offenbar nicht an den vorgesehenen Lebensplan, also an die Hausordnung, fügen wollen. Und dieses Ereignis brachte den Vater dazu, den Druck auf die beiden jüngeren Söhne etwas abzumildern. Gleichwohl litt Ludwig Wittgenstein Zeit seines Lebens unter Depressionen. Er war stark suizidgefährdet. Zu seiner Homosexualität hat er sich selbst nie offen bekannt. Nach dem Tod des Vaters, kurz vor dem Ersten Weltkrieg, verschenkte Wittgenstein seinen Erbanteil an die Geschwister und spendete einen beträchtlichen Betrag an bedürftige österreichische Künstler, unter anderem an den Architekten und Kulturkritiker Adolf Loos, der mit einer Schrift unter dem zugkräftigen Titel »Ornament und Verbrechen« zu den schärfsten Kritikern des sezessionistischen Jugendstils gehörte. Es versteht sich fast von selbst, dass Bernhard in seinem Roman an diese Skandalschrift erinnert und Reuthammer zu einer heftigen Tirade auf die von den heutigen Architekten begangenen, Zitat, Bauverbrechen gegen die Menschheit, Zitat Ende, ansetzen lässt. Die markantesten Übereinstimmungen liegen aber in der Planung und Durchführung des Bauprojekts selbst. Wittgenstein hat in Zusammenarbeit mit dem Architekten und Losschüler Peter Engelmann für seine Schwester Margarete in Wien ein Haus gebaut, in dem man unschwer den posthumen Protest gegen die versteinerte Väterwelt erkennen kann. Wittgensteins Haus gilt als eine Ikone der modernen Architektur. Es verzieht den Bruch mit dem Dekorativen. Jede historische Andeutung wurde vermieden. Die Linienführung des Hauses beschränkt sich ganz auf horizontale und vertikale Geraden. Die Außenfenster sitzen schmucklos flach in der glatten Fassade, als Dach ein Flachdach. Das Innere des Hauses ist lichtdurchflutet, die Räume einfach, weit, offen und rechteckig in der Form. Während noch Adolf Loos in seinem Architekturkonzept die Nüchternheit der Außenfassade durch Wärme und Komfort in den Innenräumen auszugleichen versucht hatte, zeigt sich demgegenüber Wittgenstein kompromisslos modern. Klarheit, Übersichtlichkeit und reine Objektivität sind die Signaturen dieser Architektur, die von Hermine Wittgenstein, der zweiten Schwester des Philosophen, gleichsam auf den Begriff gebracht worden ist, als sie bei der Ansicht des Bauwerks den Ausdruck von der, Zitat, hausgewordenen Logik prägte. Damit stellt sich die Frage nach dem Verhältnis zwischen der Architektur und der Philosophie Wittgenstein, und ich möchte diesen Aspekt in gebotener Kürze etwas näher eingehen. Für Wittgenstein ist das sehr heterogene Werkprofil charakteristisch. Zu Lebzeiten hat er kaum mehr als 100 Seiten publiziert. Auch die relevante Werkausgabe ist nur eine Auswahl aus den ca. 30.000 Blättern. Also auch in diesem Punkt Fragmentcharakter des Werks und Bereitschaft zur Korrektur bzw. zur Selbstkorrektur des Denkens sind die Bezüge zu Bernhards Romanfigur offenkundig. Das einzige von Wittgenstein selbst veröffentlichte Werk, die logisch-philosophische Abhandlung, das ist der Tractatus Logico-Philosophicus von 1918, hat das Ziel, mit Hilfe einer neuen Logik die Struktur der Welt und der Sprache übersichtlich, klar und knapp wie möglich aufzurichten. Das Bild der Welt ist hier ein durch und durch architektonisches Bild. Grundlegend ist, dass unsere Sprache selbst eine architektonische Struktur hat. Es gibt Grundbausteine des Sprachbaus, die wiederum Bauteile für komplexere Sätze enthalten. Diese Architektonik der Sätze soll dann genau dem Bau der Tatsachen entsprechen, denn auch diese haben eine präzise Struktur mit einfachen Baubestandteilen, die wiederum Bestandteile von komplexeren Strukturen werden und so weiter. Die Struktur der Welt lässt sich demnach von der Form der Sprache ablesen und es sind diese Ideen der klaren strukturellen Verfasstheit von Sprache und Welt, die sich sowohl in der Abhandlung als auch im Haus manifestieren und beide vergleichbar machen, sodass von einer hausgewordenen Logik gesprochen werden kann. Die Selbstkorrektur in diesem Ansatz besteht nun kurz zusammengefasst darin, dass Wittgenstein den Zwiespalt zwischen dem entwerfenden, konstruierenden Denken, wie er sich zum Beispiel einem Buch wie der Abhandlung niederschlägt, und der Wirklichkeit zum Thema macht. War Wittgenstein zunächst davon ausgegangen, dass Sprache und Welt von einer einzigen Logik beherrscht werden, dass die vor allem in der privilegierten Sprache der Naturwissenschaft zu finden ist, so geht er nun davon aus, dass die Sprache aus Feldern, unterschiedlichen Strukturen und einer Vielzahl an Substrukturen besteht. Gegenüber dem Begriff der Struktur gewinnt das Konzept von den Sprachspielen an Bedeutung, die sich dann auch nicht mehr auf Tatsachen beziehen, sondern als Ausdruck menschlicher Handlungsweisen verstanden werden. Mit dem Bedeutungsverlust des Strukturbegriffs wird auch das Bild der Sprache als ein Arrangement aus einfachen Baublöcken fragwürdig. Konsequenterweise hat Wittgenstein in dem nach seinem Tod publizierten philosophischen Untersuchungen die frühere starre Struktur der Abhandlungen als ein, Zitat, Luftgebäude, Zitat Ende, bezeichnet und nach offeneren Formen der Darstellung gesucht. Wittgenstein hat aber dann auch nach dieser Neuausrichtung seiner Fragestellung das architektonische Bildfeld selbst nicht aufgegeben, sondern in den philosophischen Untersuchungen anschlussfähig erweitert. Der Aufbau der Sprache gleicht nun nicht mehr dem Bau eines Hauses, sondern den gewachsenen Strukturen einer alten Stadt mit einem Gewirr an Gassen, Plätzen, alten und neuen Häusern samt ihren Anbauten. Aber ob die Rekonstruktion des Grundrisses noch gelingen kann, bleibt allerdings zweifelhaft. Auf eine ähnliche Weise verirren würde man sich in Bernhards Roman, wenn man darin nach Anknüpfungspunkten für eine konkrete philosophische Auseinandersetzung suchen würde. Der Name Wittgenstein suggeriert einen philosophischen Grund gegenüber dem der literarische Text sich aber als bodenlos erweist. Vor dieser Fallgrube ist vor allem in der neueren Bernhardsforschung gewarnt worden. Immerhin kann man den Roman als ein Sprachspiel lesen, allein schon deshalb, weil er mit dem Oszillieren zwischen Identität und Differenz von Reuthammer und Wittgenstein spielt. Und Ähnliches wird man auch über das Verhältnis zwischen dem realen und dem imaginären Bauprojekt behaupten dürfen. Von Beginn an wird im Roman die Leserimagination auf den Wohnkegel gelenkt. Die vielen eingestreuten Bemerkungen zur Entstehung, zu Kosten, Größe und Bedeutung wirken wie ein Versprechen, nur das Bauwerk könne über die Person Reuthammers und seine Handlungsmotive und überhaupt über alles andere rätselhafte Aufklärung geben. Gegen Ende des zweiten Drittels des Romans stößt man schließlich auf eine mehr oder weniger konkrete Beschreibung. Ich habe hier mal so wesentliche Angaben zusammengestellt. Dreigeschossig, weil dem Charakter meiner Schwester unterstrichen, ein dreigeschossiges Gebäude entspricht. Das Erdgeschoss hat 5 Räume, die alle ohne eigentliche Bezeichnung sind. Es muss möglich sein, in einem Gebäude zu leben, in dem die einzelnen Räume ohne Bezeichnung sind. Aber es ist naturgemäß, dass der Meditationsraum bezeichnet wird. Die Räume sind sämtlich weiß gekalkt. Die Ausblicke sind keine Fenster. Es sind Ausblicke, die nicht zu öffnen und also auch nicht zu schließen sind. Wie innen ist der Kegel außen weiß gekalkt. Die Höhe des Kegels ist die Höhe des Waldes, sodass es unmöglich ist, den Kegel zu sehen, außer man steht unmittelbar davor. Der Kegel muss vollendet sein, dann erst kann ich meiner Schwester den Kegel zeigen. Stößt meiner Schwester zu meinen Lebzeiten etwas zu, werde ich den Kegel der Natur überlassen, so Reuthammer. Nach meiner Schwester hat kein Mensch mehr den Kegel zu betreten. Die Angaben laden geradezu zur visuellen Umsetzung ein. Und anders als Kafka, der sich vehement gegen mediale Transformationen seiner literarischen Fantasien gewehrt hatte, scheint der ansonsten streitlustige Bernhard zeitlebens keinerlei Einwände gegen solche Konkretionen gehabt zu haben. Und die vielleicht gelungenste ist meines Erachtens ein vor einigen Jahren entstandener Modellbau. Nicht, also das könnte man darüber, über die monströsen Modelle könnte man sich darüber Gedanken machen. Nicht? Das hat auch ein bisschen was, was Sie meinten, als Psychobuilding. Ja? Also hat es auch ein bisschen was davon. Es hat auch ein bisschen was übrigens von dem, was Frau Schneider erzählte, nicht auch dem Monte Verita, diese Form der Urhütte. Ja? Also die ist da immer noch gegeben. Also das ist, da kann man, da gibt es eine ganze Reihe von Anschlüssen. Für Reuthammers Wohnkegel gibt es in der Bernhard-Forschung eine Vielzahl aus der architektonischen Form abgeleiteten Deutungsversuche. Die Pyramidenähnlichkeit des Baus und der Tod der Schwester führen zur Dechiffrierung als Grabessymbolik. Sexualsymboliken tauchen selbstverständlich in allen Schattierungen auf, als Uterus und oder als Phallussymbol. Andererseits wird das Bauwerk als Sinnbild des exzentrischen Lebens und Denkens des Romanhelden verstanden. Man kann den Wohnkegel zudem über den Wittgenstein-Bezug tiefer in der Architekturgeschichte verorten. Dann stößt man auf die französische Revolutionsarchitektur eines Claude Nicolas Ledoux und Étienne-Louis Boulet, der im Roman noch einmal erwähnt wird. Beide Architekten, weiche Architekten gelten als Vorläufer der modernen Baukunst. Sie haben sich mit dem Verhältnis zwischen Gebäuden und Bewohnern auf der Grundlage zeitgenössischer Charakterlehren beschäftigt. Und in diesem Zusammenhang haben sie die mentale Wirkung reiner und klarer geometrischer Formen wie Quadern, Zylindern und den Kegel besonders betont. Ich plädiere hier natürlich dafür, den Kegel mal aus der Hausperspektive zu deuten und schlage damit indirekt auch den Bogen zurück zu Bernhards Vorstellung vom Eigenheim als dem Ort seiner literarischen Produktivität. Bereits in der Nichtbezeichnung der Raumfunktionen wird deutlich, dass Reuthammer es darauf anlegt, dem Wohnkegel innerhalb der Hauskonstellation des Raums, des Romans, jede Form von, Zitat, Häuslichkeit zu nehmen. Der Wohnkegel ist die Architektur des Widerstands gegen das Haus Altensam. Im Inneren des selbst äußerlich die Form eines Hauses sich verweigernden Bauwerks herrscht eine Leere vor, die durch die einzige räumliche Funktionsbestimmung semantisch aufgeladen wird. Der Meditationsraum, nicht vielleicht auch ein Panikraum, wie auch immer, der Meditationsraum im Mittelpunkt des Bauwerks gelegen, suggeriert eine innere und tiefere Bedeutung dieser Leere, mehr aber auch nicht. Das leere Bauwerk ist aber nicht nur eine räumliche Herkunftsvernichtung, sondern zugleich auch eine Vernichtung des Hauses als topische Metapher der Memoria. Es geht vor allem um die, mit dem Titel des letzten Romans von Bernhard gesprochen, es geht um die Auslöschung dieser mnemotechnischen Funktion des Hauses, an dessen Interieur die Gedächtnisbilder haften. Im Wohnkegel soll die Schwester meditieren, sie soll sich aber nicht erinnern müssen. Aus dem gleichen Grund muss aber auch der Bauherr Reuthammer nach der Vollendung des Bauwerks notwendigerweise an der Erinnerungsschrift über seine Familie scheitern. Denn es fehlt ihm das Haus als Speichermedium, auch darüber war schon die Rede, das ihm zu einer Ordnung seiner Fragmente verhelfen würde. Die Vernichtung des Hauses ist von daher Ausdruck der Geschichtenzerstörung, die Bernhard ja als sein poetologisches Credo ausgegeben hatte. Die Hauskonstruktionen im Roman geben aber auch Aufkunft über die literarischen Verfahren, die an die Stelle der Erinnerungsleistung der Literatur rücken.
zeichnet sich die Architektur des Wittgenstein-Hauses durch eine Reduktion der Formen gegenüber einem noch dem Historismus verhafteten Jugendstil aus, so liegen demgegenüber die Veränderungen in Reuthammers Wohnkegel in einer ins Extrem getriebenen Reduktion der Form auf einen mathematischen Körper. Diese Modifikationen zwischen realer und imaginärer Architektur korrespondieren mit dem literarischen Verfahren der Steigerung, der Zuspitzung und des Überbietens und somit mit der für Bernhards Prosastil insgesamt und insbesondere für den Roman charakteristischen Kunst der Übertreibung. Die griechische Bezeichnung dieser rhetorischen Figur ist im Übrigen die Hyperbel, die in der Geometrie wiederum zu den Kegelschnitten zählt. Die über das Realistische hinausgetriebene Romanhandlung, so etwa die monomanische Arbeit Reuthammers am Kegelbau, der Todesschrecken der Schwester, die unheimliche Atmosphäre des höllerschen Anwesens inklusive der unheimlichen Dachkammer, die düstere Gegend des Kobern-Austernwaldes, all dies könnte man zweifellos auch als Handlungselemente einer Schauergeschichte verstehen. Und es gibt noch weitere Merkmale, die Bernhards Roman mit einem der berühmtesten Texte dieses Genres verbindet, und zwar mit Edgar Allan Poes The Fall of the House of Usher. Und ich will mit einigen Hinweisen auf diesen Prätext meine Ausführungen beenden. Bernhard hat die faktuale Erzählung über Wittgenstein, über seine Familie und seine Architektur literarisch zugespitzt, indem er sie mit der Konfiguration von Haus, Bruder, Schwester aus der fantastischen Erzählung Poes kombiniert hat. Diese Vorlage war vielleicht Anlass zur Perspektivierung des Romans durch einen namenlosen Erzähler, der bei Poe seinen dahinsiechenden Jugendfreund mit Namen Roderick, nicht? Also Reuthammer Roderick, und dessen todkranke Schwester Madeleine besucht, die letzten beiden Nachfahren des Geschlechts Usher. Aus Poes Text stammt sehr wahrscheinlich auch die Anregung für das Inzestmotiv, das seit Poe als Dekadenzmotiv der Häusergesellschaft ein katastrophales Ende prophezeit. Und schließlich ist ähnlich wie bei Bernhard ein Gebäude das Leitmotiv der Erzählung, in diesem Fall das Herrenhaus, das innen mit all seinen Möbeln und Bildern die Psyche der Bewohner zerstört und auf dessen maroden äußeren Zustand weist, so heißt es im Text, a barely perceptible fissure, which extending from the roof of the building in front made its way down the wall in a zigzag direction until it became lost in the sullen waters of the town. In Poes Erzählung drängen sich allerdings Zweifel auf, ob das Erzählte nicht doch eher eine Wahnvorstellung des Erzählers ist. Angefangen mit dem reflexiven Rahmen, in dem der Erzähler selbst das unheimliche Bild des gespenstischen Hauses im Spiegelbild eines Sees konstruiert, bis hin zum Einsturz des Hauses Usher am Ende, den Poes Erzähler nur mehr im Schwindel erlebt. Man müsste also Bernhards Korrektur noch einmal unter dieser Fragestellung durchgehen. Vielleicht gehört dann ja alles bis hin zum Wohnkegel, zu den geheimen Wünschen und Projektionen eines Erzählers, der von einem Autor erfunden wurde, der in seinem kalten Eigenheim am Schreibtisch sitzt und an den kahlen Wänden den Rissen, Springen und Unebenheiten nachspürt. Vielen Dank. Yeah.